Willkommen zurück bei Lawpreneur. Ich hoffe, du hattest bis jetzt eine tolle Woche. Heute setzen wir mit der Folge von letzter Woche fort. Mein Gast Meinhard Ceresa und ich sprechen im zweiten Teil der Folge über die Positionierung von Anwälten, dem Unterschied von Stadt und Land und über falsche Glaubenssätze, die viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte meiner Ansicht nach haben. Viel Spaß mit der Folge. Wie schaffst du es jetzt als unter Anführungszeichen Gemeindebauanwalt? Wie schaffst du es da, dich in Wien durchzusetzen? Wie kommst du überhaupt an Mandate? Wie schaffst du es, dass es dir dann eigentlich so gut geht?
Naja, also durchsetzen, ich glaube, ich setze mich gar nicht durch.
Mhm.
Ja, also gegen Großkanzleien, also das habe ich aufgegeben, mich da durchzusetzen. Ja. Das ist völlig sinnlos.
Mhm.
Warum ist das sinnlos? Also es gibt diese und jene, ich nenne jetzt keine Namen, sie sind eh bekannt, einfach tolle Kanzleien, 1A-Qualität und Ressourcen und Manpower, wo du einfach
ohne Ende, ja.
Als Einzelner, ja. Mm. Ist so. Ich kann mich damit nicht matchen. Ich kann mich damit fachlich schon nicht matchen. Das klingt blöd, ja. Aber
es ist es realistisch.
Ja, ich nenne das einen Namen Geistwert. Ne? Da sind also 4, 5 Kollegen, 6 Kolleginnen, Kollegen beisammen. Jeder für sich gesehen in dem geistigen Eigentum, das eine gewisse Breite schon hat.
Mm.
Noch einmal ein spezialistischer oder spezialisierter Spezialist.
Mm.
So, die machen ja so nach meiner Beobachtung nur das und die machen halt auch noch einiges anderes. Ja, und wenn ich die als Gegner habe, muss ich sagen, naja, da muss ich mich schon warm anziehen, weil die da schnaufe jetzt fachlich nicht mehr. Ja?
Ja.
So, dann gibt's die Großkanzleien, die haben halt noch mehr Ressourcen und wie das Leben so spielt, nicht? Ich habe mal irgendwann eine Anfrage gehabt, Markenvertretung Österreich für eine Pharmafirma, also österreichische Tochter, die Juristin hat mit gut zu tun gehabt, ein bisschen was gemacht für die. Sie sagt zu mir, ja, sie braucht einen Kostenvoranschlag für die Markenverwaltung der österreichischen Marken für die Pharmafirma. Die deutsche Mutter hat die ganzen Unionsmarken und es ist dann quasi nur so eine Markenverwaltung nicht viel zu tun. Denke ich mir, den Auftrag, den kriege ich, weil ich habe Grenzkosten von nahe null. Ich kann ja quasi meine Leistung auch verschenken, jetzt nicht auf Dauer, aber einzelne Geschichten, das kriege ich.
Ja.
Mache ich also ein super Angebot, wo ich mir denke, das ist unschlagbar. Nachher haben wir eine Zeit nichts. Dann irgendwann ruft es mich an, braucht noch irgendwas anderes, sagt es, ach wissen Sie, noch was, ihr Angebot, danke vielmals, wir haben trotzdem die Kanzlei Schöner beauftragt. Na ja, denke ich mir, also, habe ich was dazugelernt, sagt sie, ja, wissen Sie, es ist ja so, wir haben eine Company Policy, also die kleinste Anwaltskanzlei, die wir beauftragen, sind mindestens 3 Anwälte, ich meine, Sie können schon Markenrecht machen, Sie sind ein Einzelner, kommt sie uns nicht in Betracht.
Ja.
Weil man dachte, nein, das hätte man vorher auch sagen können, da brauche ich nicht irgendeinen Kostenvoranschlag machen. Aber meine Erkenntnis und mein Learning war wieder, als Einzelner kommst du an die großen Mandate
nicht
mehr ran, weil die wollen ein professionelles Auftreten. Und zwar professionell auch von der Organisation, von der Administration. Und wie du sagst,
und in meiner Verfügbarkeit und so weiter.
Nutzt das nichts. Ein zweites Beispiel. Einige Jahre her, so damit sich auch diese Zuhörerinnen und Zuhörer von uns was vorstellen können. Ich mache ein Seminar, IT-Verträge, schon einige Jahre her. Es waren 8 Leute oder was dabei, kleine Gruppe, waren welche dabei und einer war dabei, damals Justiziar von IBM Österreich. Und ich mich vorbereitet und stehe also da in meinem blauen Blazer und Krawatte und habe also da herumdoziert von dem, was ich so wusste. Dann haben wir Pause gehabt, sagt er zu mir, wissen Sie, Herr Ceresa, das, was Sie uns erzählen, ist ja schön und gut. Aber ich würde Sie niemals in meinem Leben beauftragen.
Wieso?
Ich bin erschrocken. Aha. Man dachte, ey, also fachlich bin ich offensichtlich doch nicht so gut, wie ich hoffte zu sein. Sagt er zu mir, na wissen Sie, ich kann Sie nicht beauftragen. Sag ich, erklären Sie mir das bitte. Sagt er, nein, es ist so. Angenommen, ich gebe Ihnen jetzt ein Mandat. Sie machen das gut. Passiert. Bestens. Angenommen, ich gebe Ihnen ein zweites Mandat und da geht irgendwas schief. Dann heißt es von der Geschäftsleitung oder von der übergeordneten Konzernleitung, du, wen hast du denn da beauftragt? Dann sagt er, ja, den Ceresa. Dann wird es heißen, wer weiß der Ceresa, wo hast du denn beauftragt? Naja, ich war im Seminar bei ihm und der war recht gut oder hat sich ausgekannt oder auch nicht ausgekannt. Deswegen habe ich beauftragt. Sagt er, Und das kann ich mir nicht leisten.
Ja, das kann ich nicht verantworten.
Sag ich, wieso nicht? Sag ich, Auswahlverschulden. Ganz einfach. Wenn ich heute eine Kanzlei beauftrage, die im Legal 500 genannt ist, in Chambers oder wo immer, und dann irgendwas passiert, egal was, dann kann ich sagen, Auswahl war nach bestem Wissen und Gewissen, da sind die besten Top-Rankings und da stehen sie nie drinnen. Und wenn sie irgendwo drinnen stehen, wird es immer noch heißen, diese eine Ranking ist auch zu wenig. Ich kann sie nicht beauftragen. War also wieder meine Erkenntnis. Ich brauche überhaupt nicht davon ausgehen, dass irgendein größeres Unternehmen irgendwie sagt, ja, der Manager Reza, der kann vielleicht was oder auch nicht, aber der wäre jetzt ein passender Partner. Das geht nicht. Das heißt, nach oben hin ist der Deckel groß.
Ja.
Und absolut, glaube ich, undurchdringend.
Aber ärgert dich das nicht auch?
Nein, ich kann dir sagen, warum.
Ab ich würde das an, so ärgern.
Nein, ich ärgere mich deswegen nicht. Und zwar ab und an bin ich mir selber untreu. Selber untreu heißt, es kommt dann vielleicht doch einmal von einer größeren Firma, also eine Anfrage, jetzt vorzugsweise über den Markenrecht, mehr kann ich auch nicht. Nette Juristin, wurscht, sagt zu mir, ja, also größeres Unternehmen, Energieversorgung, hochens, wir bräuchten eine schnelle Markenanmeldung, könnten Sie uns das machen, das und jenes, was kostet das? Gut, Kostenvoranschlag ist also in 10 Minuten gemacht, ich finde mich zurecht, es vergehen 6 Wochen, 8 Wochen, hört man nichts, auch gut, ruft sie dann, ja, also Freigabe von dieser Marketingabteilung, setzen Sie es bitte um. Ja, sage ich, aber ich brauche natürlich einen Auftrag. Naja, sagt es, kein Problem, SAP geführt alles, Sie kriegen einen SAP-Auftrag. So, ich mache also die Markenanmeldung, zahle die Gebühren, die Marke wird rasch eingetragen, kein Problem. Ich will also abrechnen, es geht irgendwie nicht, weil keine SAP-Bestellung da ist. Ich frage also 2-mal SAP-Bestellung, 3-mal SAP-Bestellung, ja, und irgendwann nach 3-4 Monaten, vor lauter viel Stress, alle die Damen dort, kriege ich also meine SAP-Bestellung. So, dann kann ich also endlich die Rechnung, wo ich das vorfinanziert habe, und meine Leistung abrechnen, reicht es also ein, steht dann so plötzlich in der SAP-Bestellung, Zahlungsziel, was weiß ich, 4 Wochen oder sowas. Ich hätte schon mein Geld gern lieber früher, zumal wenn ich so 3 Monate auf die SAP-Bestellung warte. Ja, es kommt wieder nichts. Da schreibe der Juristin, könnten Sie bitte schauen, irgendwie, glaube ich, ist das hängen geblieben. Ja, wir hatten eine SAP-Umstellung, sie muss das noch einmal eingeben. Es tut ja sehr leid, aber nicht der langen Rede kurzer Sinn. Ich beeil mich und mach und tue und habe innerhalb immer von kürzester Zeit eine vernünftige, praktikable Lösung. Und mit diesen großen Unternehmen wirst du narrisch, bis du dort die Anweisungen kriegst, die Freigaben kriegst, die Zahlung kriegst.
Ja.
So, wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin hätte, was ja sinnvoll wäre, würde ich sagen, bitte machen Sie das.
Ja.
Und ich kann dann mahnen und nachtelefonieren und machen, weil ich das selber machen muss, dann ärgere ich mich jetzt.
Ja.
Andere Geschichte, wo ich mir wieder selber untreu bin, irgendein ausländischer Mandant. Mein Gott, dann will er also ein Estimate für das und ein Estimate für jenes.
Ja.
Und dann will er einen Bericht für das und eine Risikoabschätzung für jenes. Das heißt aber wissen, was es kostet. Ja. Und dann denke ich mir, das geht nur, wenn ich großzügig tätig bin und wenn ich immer ärgere, dass ich Zusatzleistungen erbringen will, muss um das angefangene Mandat irgendwie zu beenden.
Ja.
Nicht? Und deswegen habe ich eigentlich von den großen Unternehmen wirklich genug. Ich habe auch von den Startups genug, ja, denen nichts rasch genug gehen kann.
Habe ich auch genug.
Und die irgendwie aber auch wieder nie ein Budget haben für nichts, zwar wissen wollen, was es kostet und dann bestellen. Und dann
aber sowieso nicht sein können.
Ja, also irgendwie bleibt dann so für den kleinen Einzelanwalt, das gilt natürlich auch für kleine Anwaltskanzleien oder Einzelanwältinnen, nur eine schmale Range in dem B2B-Bereich über, wo man sagt, das wäre sinnvoll und umsetzbar.
Aber das ist auch eine wichtige Erkenntnis, weil im Endeffekt muss man, das machen ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen von dir, die sich in die Selbstständigkeit wagen, sehe ich ganz oft, dass sie nicht wirklich einen Plan haben oder nicht einmal die einfachsten Marktanalysen gemacht haben. Ja. Und da sage ich immer, man muss sich echt mal überlegen, positionier dich, wer bist du, wer ist jetzt wirklich deine Mandantschaft, also wer ist die Zielgruppe?
Genau,
und in dem Fall bestätigst du das ja mit deiner Geschichte. Man muss eben genau wissen, wo die Nische ist und ist da genug Auftragsvolumen im Endeffekt da. Ja.
Und da gibt es natürlich noch eine kleine Geschichte. In der Kanzlei, wo sie mir so innerhalb von 3 Wochen vor die Tür gesetzt haben, der Senior-Boss war also draußen in Deutschland bei irgendeiner von dieser großen Jahrestagung und da war irgendein Jurist, also ein Top-Jurist, hat da referiert, er oder seine Kanzlei vertritt Microsoft und man hätte da dieses und jenes gemacht und getan im Urheberrecht und irgendwie Hausdurchsuchen und Beschlagnahmen und was da gleich was. Und aus den Erzählungen erzählt mir dann also dieser Senior-Boss, sagt er, weißt du, und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, Leute, wir leben von den kleinen Rechtsverletzern. Wir leben von den kleinen Rechtsverletzern, weil Microsoft ist so groß, dass sie sich eine Doc-Kanzlei aussuchen können. Aber es gibt nur einmal Microsoft und die Kanzlei macht das. Aber Microsoft und die Kanzlei mahnen dann Dutzende andere ab und von all den Dutzenden leben wir. Und dann habe ich mir damals gedacht, er hat recht. Also diese prestigereichen Klienten, ich vertrete jetzt Lego und Microsoft und SAP, kann man sagen, ja, dem Chiresa hängen die Trauben wieder zu hoch, weil das kriegt er eh nicht zustande. Richtig, das kriege ich nicht zustande aus den geschilderten Gründen. Aber eigentlich gibt's mehr Rechtsverletzer, also große Rechteinhaber. Ja. Also grundsätzlich ist die Marktmöglichkeit auf dieser Seite viel größer und daher auch besser umzusetzen, als wenn man so auf diese großen, prestigereichen Klienten schielt.
Jetzt reden wir vom Wiener Markt. Da kann man sich natürlich super schön spezialisieren, wie du es gemacht hast. Wie wäre deine Karriere oder deine Spezialisierung, glaubst du, verlaufen, wenn du in Innsbruck geblieben wärst? Oder irgendwo in Tirol am Land.
Mein Gott, das wäre so schön gewesen. Das wäre so schön gewesen.
Sag das nicht.
Ich gehe durch Schwarz, es sind die Gebäude da, ich kenne keinen Menschen mehr, bin seit 40 Jahren weg von der Stadt. Ah, es wäre so schön gewesen. Nein, Spaß beiseite. Draußen, außerhalb Wiens, lebt man als Anwältin oder als Anwalt von einer sozialen Einbindung. Soziale Einbindung heißt, erstens, ich fall nicht wie ein Alien vom Himmel. Ja, das geht in Wien vielleicht, dass ich aus Tirol wie ein Alien vom Himmel fall und irgendwie da herumstrappel und dann irgendwie aus einer Kanzlei rausfliege. Auf lauter Strappeln und den Schafberg hochrennen. Also draußen wird ich ja in einem sozialen Umfeld tätig sein, vielleicht studienhalber Zeit weg gewesen sein, wo ich ein gewisses soziales Umfeld habe, das ich kenne.
Ja.
Das heißt, jetzt überspitzt ausgedrückt, ich habe mein Kirchturm und 35 bis 45 Kilometer Einzugsgebiet. Ich habe dort eine bestimmte sozioökonomische Basis. Soll heißen, es gibt bestimmte Bevölkerung, es gibt eine Geografie, weil es halt in Reute Richtung Deutschland aus anders ist als in Mattersburg Richtung Ungarn. Und in Vöcklabruck schaut es nur mal anders aus. Und da kann man also alle die Bezirkshauptstädte runterdeklinieren, haben ja eine andere geografische Ausgangssituation, eine andere Bevölkerungsmenge und andere Bevölkerungszusammensetzung.
Ja.
Und sie haben eine andere Struktur, gibt's mehr Tourismus, gibt's Landwirtschaft, gibt's vielleicht auch Industrie, gibt's Gewerbehandwerk. So, das ist einmal das grundsätzliche Setting. In dem wachse ich ja juristisch auf und wir müssen immer zur Kenntnis nehmen, juristische Nachfrage, Beratungsbedarf entsteht lokal.
Ja.
Es wird keiner, wenn er ein familiäres Problem hat, irgendwo in Tirol oder in Niederösterreich oder in der Steiermark, sich überlegen, ja, ich muss jetzt zu einem Wiener Anwalt oder aufs andere Ende Österreichs. Das ist illusorisch. Ich brauche auch für eine Baurechtsgeschichte oder für eine Liegenschaftstransaktion vor Ort eine Person. Wenn ich das weiß, muss ich sagen, meine Spezialisierung geht invers. Was meine ich damit? Invers heißt, was ist jetzt irgendwie nach meinem Erfahrungsschatz die Nachfrage, die hier an diesem Ort mit dem Kirchturm und den 35 bis 45 Kilometer Umfeld ist? Und nach der Nachfrage muss ich mich richten. Ich bin ja Unternehmerin oder Unternehmer.
Ja.
Nach der muss ich mich richten. Was brauchen die Menschen hier?
Ja.
Was brauchen die Handwerker? Und dann kann ich sagen, ja, manches von dem mache ich vielleicht lieber und manches mache ich vielleicht weniger. Aber ich brauche die soziale Einbindung. Bin irgendwo in der Politik tätig, sitze in einem Gemeinderat und kriege halt nicht immer den Anwalt raus, dass ich alles besser weiß. Er hat meine Empfehlung. Bin ich im Elternverein dabei, bemühe mich irgendwo in einer Applausmusik oder im Kirchenchor oder im Gemeindeverband, ist ja völlig wurscht. Ich brauche die soziale Einbindung. Ich kann Anschluss finden bei einem Lions Club, bei den Kiwanis, bei den Rotariern, bei all diesen Männernetzwerken. Aber auch bei den Frauen haben natürlich ihre Möglichkeiten, sich hier zu profilieren und einfach quasi das Personen, die ein Rechtsproblem haben, wissen, da gibt's die Anwältin und jenen Anwalt und da kann ich hingehen. Also ich bin eine lebende Person, die dann diese Probleme lösen kann. So, und daraus ergibt sich über die Jahre ein gewisser Fokus, ein gewisser Schwerpunkt. Und es ist ja schön, wenn ich dann vielleicht irgendeinen alten Schulkollegen habe, der dann ins Baugewerbe abgewandert ist und ein Immobilienentwickler ist, und dann mache ich halt diese Immobilienkaufverträge und habe dann noch die Stadtwerke der Gemeinde, wo ich bin, und mache dann irgendwelche Bauverhandlungen dort und so weiter. Das ist ja alles gestaltbar. Wenn ich rausgehe aus meiner Kanzlei, wenn ich rausgehe als physische Person, angreifbar ist jetzt doppelsinnig, also antastbar bin, als Mensch dort stehe. So, und dann, glaube ich, funktioniert's. Aber ich muss es mit den Leuten kennen. Also ich könnte heute überall arbeiten. Ja? Ich kann mir auch sofort ins Waldviertel in Zwettl meine Kanzlei aufsperren. Nicht? Weil der eine Klient, da kann ich auch zu dem fahren, ist wurscht. Aber es geht nicht. Es geht nicht, ja? Weil ich komme nicht dorthin an die Leute. Ich kann auch nicht nach Tirol zurück. Ich verstehe ja die Tiroler, glaube ich, mittlerweile nicht mehr, oder sie nicht. Also man muss wissen, entweder man ist in Wien und bleibt in Wien und hat ein bisschen Spezialisierung oder ist trotzdem mehr so ein bisschen breit aufgestellt, oder man geht raus und draußen heißt einfach eine breite Aufstellung. Und das kann ja auch juristisch sehr befruchtend sein.
Ja.
Es ist ja schlimm, ich bin ja in einer Einbahnstraße, das darf man ja nicht vergessen. Als Spezialistin oder Spezialist bist du in einer Einbahnstraße. Warum? Zuerst ist man breiter aufgestellt, dann kommen immer mehr Personen, die also diese Spezialisierung irgendwie mitgekriegt haben, die gelesen haben, die empfohlen worden sind. Und irgendwann kommt nichts mehr anderes mehr. Ja, und dein Spielraum, also der juristische, dein Kenntnis, der wirtschaftliche wird ja immer enger. Ja, und haltest du das durch bis quasi am Ende deiner
bis
Laufbahn?
Zum Schluss, ja.
Das muss man sich ja bedenken. Also eine gewisse Breite ist auch unternehmerisch sinnvoll. Nicht nur jetzt aus dem heraus, dass man also auch hier einen gescheiten Betrieb aufbauen will. Ja, und so wird es also draußen einfach anders sein.
Auf jeden Fall. Was würdest du sagen, egal ob man jetzt am Land ist oder in der Stadt, was sind die besten Mittel oder Wege, überhaupt an Mandanten zu kommen heutzutage?
Das heutzutage klingt danach, heutzutage geht alles digital. So.
Muss nicht immer sein. Muss also wenn wir jetzt am Land unterwegs
also am Land
sind
draußen,
und die Zielgruppe
nicht?
Alt ist, wird man die wahrscheinlich nicht über coole TikTok-Videos erreichen. Ne?
Ah, TikTok. Ja, wir machen ein TikTok-Video. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, ich muss einmal überlegen, B2B und B2C macht Unterschiede.
Ja, definitiv.
Also wenn ich jetzt wirklich breit aufgestellt bin und irgendwie sag, B2C macht Sinn und in der breiten Aufstellung macht es Sinn, habe ich ja das unternehmerische Problem. Es kommt eine Person zu mir, hat ein Problem, nehmen wir es irgendwie familienrechtlich, eine Scheidung, ein Testament, ich mache das, brauche vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, je nachdem, wie lange man halt herumstreitet oder auch nicht streitet.
Ja.
Dann ist die Person eigentlich zufrieden, hofft man, und hat das Problem gelöst.
Ja.
Das heißt, ich kann keine dauerhafte Mandantenbeziehung aufbauen. Daher muss ich eigentlich schauen, ich brauche immer wieder einen Nachschub an neuen Mandanten, die halt irgendwie was Vergleichbares brauchen, damit ich doch ein bisschen so eine gewisse Schwerpunktsetzung machen kann, damit sie das so ein bisschen herumspricht. Jetzt ist die Frage, wie findet man eigentlich seinen Anwalt? Schaut man dann immer ins Internet? Ist man dann TikTok, egal wie digital affin, oder macht man Facebook oder macht man überhaupt eine Google-Recherche? Und wenn man da ein bisschen herumfragt, stellt sich immer die Frage, wie findest du deinen Zahnarzt? Naja, also eigentlich, wenn man einen Zahnarzt sucht, schaut man mal im Familienkreis, kennst du einen Zahnarzt, wie ist der, er oder sie, nicht? Und ja, Buddha, und macht's weh oder nicht weh und schmerzt's? Oder man fragt dann die Mitzitant und also sozusagen für solche Entscheidungen einer Beratung, wo ich irgendwie auch nicht weiß, was mich da erwartet und was es ist, gehe ja primär über persönliche Empfehlungen. Es spricht dann nichts dagegen, und man wird es wohl so machen, dass man dann irgendwie noch im Internet schaut, gibt es da eine Website und wie schaut die Person aus und lacht der Zahnarzt, lacht er nicht, gibt es eine nette Sprechstundenhilfe oder nicht. Das Gleiche kann ich umlegen auf Anwaltskanzleien. Wie steht dann die Person da, diese Anwältin? Was repräsentiert die da? Was macht die? Wie schaut es den Sprechstunden auf? Nicht? Und dann sozusagen aus dem Konglomerat sage ich dann, ja, das macht dann einen Sinn, dass ich mal einen Termin vereinbare. Nee, das ist also eine Mischung aus persönlicher Empfehlung plus halt so digitaler Zusatzgeschichte.
Ist aber abhängig vom Alter. Gibt es auch
Alter
Statistiken
abhängig
dazu?
Ja, da gibt es Statistiken, das glaube ich dir auch. Das zeigt mir wieder, dass ich eine andere Generation bin. Ja. Wobei, ich bin schon irritiert. Also ich bin ja YouTube-Fan und schaue immer YouTube-Videos, wie man LinkedIn optimiert. Und ich war schon lange dran, ein Abo abzuschließen, ein gebührenpflichtiges, damit ich die dämliche Werbung nicht sehe. Komm aber drauf, diese dämlichen Werbeeinschaltungen bringen mich ja noch viel weiter als meine YouTube-Kanäle, die ich jetzt also schon mehrfach abonniert habe.
Ja.
Und wenn ich dann eine Werbung hereingespielt bekomme, wie letzthin, da steht ein Anwalt da und erklärt, darf man das da jetzt sagen? Doch, ich glaube schon. Er erklärt, wie die Rechtslage im Strafrecht ist, wenn man pornografische Fotos, diese Dickpick-Diskussion
versendet. Patrick, das ist sicher ein Video von Patrick, oder?
Ich war so bass erstaunt, weil ich sitz da. Also ich kann mich jetzt als Mann in das Thema hineinversetzen. Ich kann mich auch, glaube ich, als sozusagen emanzipierter Mann und als Feminist in das Thema hineinversetzen, dass das bei der Empfängerin nicht gut ankommt. Ja. Ich hätte noch nie die Idee gehabt, selber sowas zu versenden. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls denke ich mir, aha, da steht jemand, erzählt in Blitzesgeschwindigkeit die Rechtslage mit den Versenden von den Bildern und in Österreich und Strafrecht und Strafandrohung und Geldstrafe und Freiheitsstrafe. Dann habe ich mir gedacht, habe ich das jetzt verstanden? Na, eigentlich nicht, aber gut, im Strafrecht kenne ich mich nicht aus. Naja, aber wer kriegt jetzt die Werbung ausgespielt?
Ja.
Sind das dann alles Männer oder Frauen? Oder ich weiß auch nicht, nach welchem Algorithmus das dann ausgespielt wird. Macht das einen Sinn? Würde das jetzt für mich einen Sinn machen, dass ich da jetzt irgendwas Urheberrechtliches erkläre? Mir sollte man da irgendwie ein anderes Setting machen. Also Bilder sollte man keine herzeigen, glaube ich. Das wird nicht gut ankommen, weil dann, glaube ich, der Algorithmus die ausgespülten Dickpick-Bilder wahrscheinlich nicht ausspülen würde. Also man muss es verbal beschreiben, aber mir sollte man es langsamer erklären oder ein anderes Thema. Also ich war irgendwie so, wie soll ich sagen, höchst irritiert, wie man ein an sich ja seriöses Thema seriös abhandeln kann. Aber was kann das jetzt wirklich bringen? Und da denke ich mir jetzt, ja, wie macht man dann das? Also vielleicht hast du bessere Tipps für mich.
Naja, es ist ja, ich weiß es nicht. Eben, wenn wir jetzt schon bei den Digital Natives sind, bei der Generation, dann funktioniert so, dass also grundsätzlich meine Generation, die jungen Millennials, wir googeln halt einfach alles. So, das heißt, wenn ich jetzt irgendwas google, ich habe jetzt in den Nachrichten was gehört von Dickpics und es gibt irgendein Verfahren oder irgendeine Strafe und mich betrifft das in dem Fall, dann google ich danach. So, jetzt ploppt dann aber auch innerhalb, ja, die erste Zeile wird wahrscheinlich irgendeine Nachrichtenseite von ZIP sein oder wie auch immer oder der Standard oder ja. Und dann schlägt mir aber Google schon die ersten Social Media und YouTube-Ergebnisse vor. Wenn das Thema jetzt total unbespielt ist und da ist nur ein Anwalt, der sich drum kümmert, wir sind alle super faul, unsere Gehirne von den jungen Millennials sowieso und die von der Gen Z sind ganz, ganz faul. Wir wollen nichts lesen, wir wollen nur Bilder haben und alles schnell erklären. So, bevor ich mich da jetzt reinlese und weiß, wenn ich das Standardartikel anklicke, lese ich ja jetzt mal, ich weiß nicht wie viele Seiten, bis ich zu irgendeinem Ergebnis komme. Okay, so, jetzt sitze ich aber in der U-Bahn und da klicke ich lieber aufs Video, weil meine Kopfhörer habe ich sowieso drinnen, weil ich sowieso die ganze Zeit auf Social Media bin oder schon einen Podcast höre. Jetzt kann ich mir das Ganze reinziehen, das wird mir in 3 Minuten erklärt und mir wird automatisch schon mal Algorithmus ja schon wieder das nächste Video von dem Anwalt vorgeschlagen. Vielleicht betrifft mich das Video dann auch schon wieder oder vielleicht betrifft das der Inhalt von dem Video dann genau das Thema, was mir meine Freundin letztens erklärt hat. Dann schicke ich ihr das Video gleich weiter, ja. Und so entsteht halt auch allein schon durch das, dass ich da wirklich jemanden sehe, der mir das erklärt, habe ich sofort ein anderes Vertrauensverhältnis.
Okay.
So, wenn ich jetzt irgendein Problem 2 Monate später habe, irgendein strafrechtliches Thema, wie auch immer, und ich habe überhaupt nichts mit Anwälten zu tun, wer wird mir einfallen? Genau, der eine Anwalt. Ja. So, wenn der sich jetzt sonst auch noch um seinen ganzen Social-Media-Auftritt kümmert, die Website super passt, er sich darum gekümmert, dass er gute Google-Rezensionen hat, dann werde ich nur tolle Inhalte finden, wenn ich ihn jetzt nochmal google oder ihn versuche zu finden. Dann sehe ich nochmal sein Instagram-Profil, sein LinkedIn-Profil, ja, was weiß ich, was alles.
Du überforderst mich, was? Ein Instagram-Profil brauche ich auch noch, ja.
Naja, wenn wir jetzt zivilrechtlich unterwegs sind, schon.
Instagram und was hast du noch gesagt? Facebook-Profil und ein YouTube-Channel und.
Ja, das ist immer eine Sache.
Ich denn noch was? Denk unmöglich, wenn ich das alles bespielen soll, ja?
Ja, na, ja, aber es ist auch eine Frage, ob es überhaupt passt zur Zielgruppe. So wie du vorhin gesagt hast, ist die Frage, machen wir so B2B oder B2C? Ja, bei B2B brauchst du jetzt nicht unbedingt. Ja. Ich meine, kann man auch so pauschal nicht sagen, aber dann ist halt LinkedIn so die gängige Plattform, ja. Aber, und durch dieses gesamte Bild, das dann online von diesem Anwalt oder von dieser Anwältin entsteht, gewinnen die jüngeren Generationen einfach sehr, sehr schnell Vertrauen und melden sich bei dem. Okay. Weil selbst wenn ich jetzt anrufe und sage, Ma, bitte kennst du nicht irgendeinen Kollegen von dir, empfehle mir wen, dann wirst du mir jemanden empfehlen, der super geeignet ist für mein Problem, ja. Aber auch dann bin ich schon biased im Kopf, habe den anderen Anwalt im Kopf. So, und wenn ich jetzt deine Empfehlung auch noch google, der wahrscheinlich nicht so einen guten Internetauftritt hat, wer wird gewinnen? Das ist eine psychologische Entscheidung. Das ist absolut nicht rational. Du kannst mir sagen, das ist der allerbeste Anwalt ever, ja. Aber in meinem Unterbewusstsein habe ich schon so ein Vertrauen zum anderen geschaffen. Und wenn ich mir dann noch mit Bilder das verstärke sozusagen, dann hat mein Unterbewusstsein im Endeffekt entschieden, ja. Und ich werde den kontaktieren.
Das kann ich alles nachvollziehen. Du machst mir jetzt ein bisschen Angst, weil ich irgendwie glaube, vielleicht bin ich doch irgendwie abgehängt allmählich. Aber ich verstehe das. So, das heißt für mich, ich müsste eigentlich dir jetzt bitten, einen Auftrag geben, bitte.
Genau das wollte ich ja nachsparen.
Nein, das meine ich jetzt völlig ernst. Also ich sehe deine Analyse, ich kann sie nachvollziehen, ich glaube, ich kann sie unterschreiben. Ich meine, mit den Dickpick-Büdern habe ich es jetzt nicht so, aber das ist ja ein anderes Thema. Und sag also, liebe Sarah, ich habe gesehen, du bist ja auch qualifiziert, ich folge dir ja auch auf LinkedIn und teile auch gern deine Beiträge, weil sie wirklich qualitativ top sind und die Anwaltschaft einfach was dazulernen sollte. Und du beschreibst mir jetzt, was du machen kannst und was du machen sollst, und das ist für mich alles überzeugend. Und ich kann das natürlich nicht, weil ich kriege das auch technisch nicht hin. Ich könnte mir jetzt natürlich überall irgendwo hinein da fuchsen und mir überlegen, was und wie, aber ich kann es ja trotzdem nicht. Das ist dein Metier, du bist dort groß, du bist dort spitze, du bist dort gut. Also bitte mach für mich. So, und jetzt stecke ich in der Falle. Und zwar in folgender Fall.
Ja, du hast ja keine Mitarbeiter, weil du gewinnst ja so viel mehr Arbeit durch unsere Leistung, dass du es nicht mehr abarbeiten kannst.
Nein, ich gewinne alles durch eure Leistung. Und du hast mir jetzt einen so charmanten Weg in eine Falle gezeigt, wo ich nicht mehr rauskomme. Warum? Wie meine ich das? Du sagst, was alles sinnvoll wäre. Ich sag ja. Und ich sage, bitte mach mal. Dann wirst du mir sagen, du Meinert, also eigentlich, ich brauche jetzt schon ein paar mehr Informationen als von unserem Podcast da jetzt. Was machst du jetzt und wie willst du da sozusagen auch irgendwie als Mensch rüberkommen? Oder was machst du fachlich und bring ein bisschen Social Content? Ui, da wird es eh schon schwierig bei mir. Bringst ein bisschen fachlichen Content und dann brauchen wir also Instagram und wir brauchen vielleicht noch Facebook und dann machen wir YouTube, aber nur ein YouTube geht auch nicht. Also brauchen wir einen Channel und den machen wir alles für dich. Und dann sagst du da zu mir so, und jetzt liefern mir einfach Inhalte, Ideen, Anregungen. Ja, ich muss ja wissen, wie ich dich da jetzt präsentiere. Jetzt stehe ich da und denke mir, Halleluja, das habe ich wieder braucht. Sie hat mit allem recht und es ist total toll, was macht, aber ich muss ja trotzdem mir die Inhalte liefern. Dann sage ich zu dir, jetzt machen wir einen Contentplan. Du sagst mir, klar, ohne Contentplan geht das nicht. Naja, denke ich mir, hat sie recht. Und ich sage es also, okay, einmal im Monat posten wir das und wir machen alle 6 Wochen ein Video oder vielleicht alle 2 Wochen und das geht auch ganz einfach. Du brauchst nur irgendwann einmal lernen, wie du mit deinem Handy umgehst, machst ein bisschen auch so Handy-Videos, das kommt auch gut an, aber nicht zu viel, wir schneiden das dann, weil das bringst du eh nicht gescheit zusammen, ja, auch wieder war. Der langen Rede, kurzer Sinn, also wir haben einen Contentplan. So, na, was mache ich jetzt mit dem Content und wann kriege ich den Content? Weil manchmal kriegen wir was rein, was mich fasziniert, was ja niemand sonst in der Welt interessiert, also wenn ich da das schicke, kannst du sagen, naja, bringt auch nichts. So, also dann machen wir das irgendwie, dann wirst du sagen, naja, also unter einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr werden wir zusammenarbeiten müssen. Am besten wäre natürlich ein Jahr, weil das muss langsam wachsen. Man darf sich keine Wunder erwarten. Nein, Wunder erwarte ich mir in dem Leben eh nicht mehr. So, und dann ist also irgendwann ein Dreivierteljahr um und wir haben es total nett und lustig und wir sehen uns immer wieder, auch bei Videokonferenz. Und da sagst du, na weißt, irgendwie hebt deine Geschichte nicht ab. Sag ich, ja, wieso nicht? Sagst du zu mir vielleicht, naja, wenn du den Content entweder nicht lieferst oder nicht zeitgerecht lieferst oder nicht weißt, was du lieferst oder irgendwas lieferst, was keinen interessiert, wie soll ich dich da vermarkten? Dann muss ich sagen, liebe Sarah, du hast völlig recht.
Ja, aber zu dem Punkt wird's nicht kommen.
Wird's nicht kommen? Nein. Also ich bin skeptisch, ja. Also wenn ich das aus der Hand gebe und dann höre, ja, wenn ich das aus der Hand gebe, das funktioniert nicht, weil ich ja da nicht mitspiele oder nicht in dem Ausmaß mitspiele, dann habe ich wieder das Bummerl, nicht?
Also irgendwie da in der Regel funktioniert das, ja. In der Regel funktioniert das wirklich.
Ja,
also
nein,
wir sind da sehr stur, ja. Und meine über ein Jahrzehnt lange Erfahrung in der Rechtsbranche hat mich zu Taktiken gebracht, wie ich mit Rechtsanwälten zu Ergebnissen komme. Selbst wenn mehrere Partner die Entscheidung tragen, schaffe ich es mit meinen Taktiken immer meine Ergebnisse zu bekommen.
Das klingt jetzt aber irgendwie gefährlich für mich, weil ich bin ja auch mehrere in meinem Kopf. Nicht? Also es gibt ja linke Gehirnhälfte, eine rechte Gehirnhälfte, die kommunizieren, aber auch nicht immer synchron. Und du hast also eine Taktik, wie du mich dazu bringst, dass ich dir das liefere.
Ja, das kann ich jetzt im Podcast nicht sagen. Nein, das meine ich nicht. Nur ich will nicht, dass das aufliegt offiziell, wie ich Juristen spreche, damit ich mein Ergebnis habe.
Das will ich jetzt auch gar nicht. Ich will ja deine Betriebsgeheimnisse hier nicht offenbaren und nicht diese charmante Situation und das nette Gespräch da zweckentfremden.
Ich will nicht die böse Seite von mir zeigen.
Ja, das passt alles. Ich wollte auf was anderes raus. Du hast also eine Methode entwickelt, wie du mich und meine zwei Gehirnhälften dazu bringst, dir verlässlich pünktlich Content zu liefern. Prima, ja. Geschichte. Es hat die Anwaltsakademie eine Methode entwickelt, mich rechtzeitig, aber doch verspätet, zu den Unterhalten für die Seminare, also die Unterlagen für die Seminare zu bringen.
Mhm.
Ich habe 2 oder 3 Lektorinnen bei Verlagen, die es geschafft haben, eine Methode zu entwickeln, mich, wenn auch mit Verspätung, aber doch zur Abgabe von all diesen Artikeln zu bringen, die ich ihnen also immer wieder verspreche. Es gibt viele tolle Methoden, mich zu irgendwas zu bringen. Ich kann dir auch noch vielleicht ein Spezialding noch mit auf den Weg dann geben, wenn wir dann in die Zusammenarbeit kommen sollten. Ja, und am Ende des Tages stehe ich da, Halleluja, umgeben von Frauen, die mir alle zu was bringen, wo jede es gut meint, wo jede das Beste gibt und jede so viel Gas gibt, dass ich irgendwie nur mal mit dem Kopf schüttle und mir denke, was hast du da wieder angetan, nicht? Und das meine ich jetzt nicht einmal so lustig, wie es klingt. Es ist immer da ein Add-on, dort ein Add-on.
Ja.
Ja? Ein Add-on, das sich wahrscheinlich auszahlt und das wahrscheinlich bringt. Ich sehe schon, ich bringe mich jetzt selber in so eine Stimmung.
Ich brauche eigentlich gar nichts.
Wo ich dir eigentlich jetzt dann gleich einen Auftrag erteile. Also nach dem Podcast wollen wir da diese Kooperationsvereinbarung unterschreiben.
Druck schon im Hintergrund.
Ich weiß nicht, darf ich links oder rechts unten unterschreiben? Vielleicht habe ich da noch eine Wahlmöglichkeit. Nein, aber ich glaube, es ist wirklich so, es gäbe viele Möglichkeiten, in diese Sichtbarkeit zu kommen, auch in eine digitale Sichtbarkeit. Ich verstehe auch für jüngere Generationen, ob jetzt alle jüngeren Generationen B2B jetzt wirklich adressieren will, glaube ich eher nicht, weil es nämlich so ist, jüngere Generationen haben Probleme, aber in aller Regel wenig Budget, um die Probleme einer rechtlichen Überprüfung zuzuführen. Sie haben auch Probleme, wo ich mir dann denke, also wenn du meine Tochter oder mein Sohn wärst, würde ich dir das so und so erklären. Als Anwalt muss ich das doch anders erklären. Also irgendwo ist dann der Fokus doch auf Personen, die irgendwo mit Problemen konfrontiert sind, die jetzt eine gewisse wirtschaftliche Dimension haben, sodass ich dafür auch ein Honorar wirklich in Rechnung stellen kann und davon auch verdienen kann. Weil Gratisleistung kann ich relativ toll am Markt unterbringen, egal über welche Kanäle und egal auch über welche ja. Alter.
Ja, aber wir haben ja auch auf Unternehmens- oder Mandantenseite den Generationenwechsel, nicht nur auf Anwaltsseite. Das heißt, ich kenne jetzt auch sehr viele Geschäftsführer oder Eigentümer von Unternehmen, die in meinem Alter sind, also in den frühen 30er, Ende 20 oder auch Mitte 30er, und die haben ja durchaus schon das Budget beziehungsweise auch die Notwendigkeit, mit Anwälten zusammenzuarbeiten. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn jetzt irgendwie nur mehr die Jungen mit den Jungen zusammenarbeiten und die Älteren mit den Älteren Weil das ist auch nicht das Wahre, finde ich. Also.
Ja, das verstehe ich. Ich unterschreibe das, was du sagst. Meine Lebenserfahrung jetzt halt dann auch wieder über die 30 Jahre. Man altert mit den Klienten, die man hat. Und ich denke zurück an all die Seniorbosse, die ich hatte, wenn also vor allem der in dieser zweiten Kanzlei dort, wo ich war, nach Schönherr, dann da gesessen ist. Wie alt war der damals? So um die 60. Da gesessen ist, ich bin irgendwie so als Beiwagel daneben gesessen, der Mandant hat ihm irgendwas erklärt, er ist da gesessen, ist dann irgendwie wieder weggeschlafen, wo ich mir gedacht habe, na also bitte, das geht da auch wieder nicht. Ja. Und habe dann irgendwie so rübergeschaut zu den Mandanten, die waren dann irgendwie auch wieder hilflos. Nicht? So, was mache ich mit dem alten Knacker, hätte ich fast gesagt. Nicht unkollegial, aber
ich kann noch
so viel Dynamik versuchen auszustrahlen, aber ich habe volles Verständnis, wenn halt jemand mit 30, 35 sagt, na, also ich suche mir schon jemanden, der jetzt nicht gerade auch 35 ist, aber halt eine gewisse Lebenserfahrung hat, das glaube ich gehört im Beruf dazu, also als ganz neue Newcomerin und Newcomer mit 30 hat man das Problem, naja, weiß die Person irgendwas vom realen Leben außer ihrem Studium, das ist das eine. Und das andere hinten raus ist halt, weiß der überhaupt noch, in welchem Leben ich lebe? Und wer da jetzt wirklich sich wie da hineinsynchronisiert, das wird halt auf dem Einzelfall ankommen. Ja. Das, glaube ich, lässt sich ja nur ausprobieren. Ja, man kann es, glaube ich, nur probieren.
Aber es ist eine Typsache, weil zum Beispiel bei dir sehe ich das schon, dass du definitiv die jüngere Zielgruppe auch ansprechen kannst. Ganz klar. Natürlich, wenn ich habe da ein paar andere Kandidaten im Kopf, wenn die jetzt da sitzen würden, allein schon von ihrer Sprache, allein wie sie sich geben und so weiter. Allein die Kommunikation mit dem Mandanten, ja, der Herr Doktor, irgendwas ist gerade nicht erreichbar, ruft sie vielleicht zurück, ja. Also schon diese Nahbarkeit ist ja da eine ganz andere. Da funktioniert das wahrscheinlich nicht, ja. Die auch immer so sehr komplexes Juristendeutsch sprechen und das absichtlich teilweise machen, um so irgendwie nochmal zu zeigen, ich bin da und du bist da und ich erkläre dir was. Aber das ist eben eine Typsache. Von dem her würde ich jetzt sagen, du würdest schon auch sehr gut die junge Zielgruppe beispielsweise erreichen.
Du rettest mir den heutigen Tag. Ich bin total euphorisch. Das ist so toll mit dir. Also, das ist ja wie eine Psychotherapie. Ich gehe plötzlich mit Lösungen raus, wo ich das Problem vorher noch einmal gesehen habe.
Ja, weil das ursprüngliche Problem haben wir dann noch nicht gelöst, weil du hast dann zu wenig Kapazität, wie gesagt.
Naja, das begleitet mich jetzt seit irgendwie begonnen habe, quasi irgendwie beruflich mich da tätig umzutun. Na, das ist eh klar. Man muss halt immer wieder sich überlegen, wie viel kann man an Kapazität wohin schaufeln. Ne? Ich glaube, es ist immer nur eine Frage, was man wohin schaufelt und was einen eigentlich interessiert und fasziniert. Es ist eine Kapazitätsfrage, aber im Wesentlichen eine Kapazitätseinteilungsfrage.
Ja, aber was sagst du jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Was geht in deinem Kopf vor?
Was geht in meinem Kopf
vor? Was geht in deinem Kopf vor? Ich sehe zu viel.
Ich stehe wieder mal vor einem Problem.
Ein fragendes Gesicht.
So viele Möglichkeiten, die man da hat. Ich bin jetzt ja seit einem Jahr ungefähr auf LinkedIn. Eigentlich deshalb, weil ich auch wieder vor einem Problem gestanden bin. Ich habe auf der AWAC ein Seminar, Startup für Anwälte. Und ich darf da so einen kleinen Beitrag leisten. Die Kollegen haben mich eingeteilt. Ich mache die Eröffnung zum Thema Anwaltsmarketing. Kämpfe immer damit, was bringe ich denen? Und habe also letztes Jahr, nachdem es pandemiebedingt einige Male ausgefallen ist, mir diese Präsentation angeschaut und die ist halt immer umfassender geworden und ich liest es und denke mir, Junge, du bist aus dem Leben gefallen. Das kannst du keinem mehr zumuten. Sag einmal, das kann es ja nicht geben. Du stellst dich da hin und erklärst was zum Marketing und bringst eine Pressekonferenz. Also irgendwie, so geht das nicht. Ich muss LinkedIn bringen. Haben wir also gedacht, gut, so, ich werde sie da ein bisschen an LinkedIn heranführen. Vielleicht funktioniert es, Klammer auf, es wird nicht funktionieren, weil die sitzen drinnen und denken sich, was brauche ich, das Marketing, Klammer geschlossen. Ist immer schon so gewesen. Ja, also wenn es darum geht, eine neue OGH-Entscheidung zum Verkehrsunfall bei einer überfahrenen Stopptafel, wo der Gegner von rechts kam, na, das wollen wir wissen.
Okay.
Marketing, Sales, Positionierung, oh, das brauche ich alles nicht. Das ist, Ja. So, also ich kämpfe immer gegen Windmühlen. Okay. Ich schaue immer in völlig leere Augen, nicht? Nein, mittlerweile schaue ich immer in leere Augen, weil man hat jetzt digitale Unterlagen. Jetzt sitzen sie also vor ihrem Laptop und schauen in den Laptop. Mehr. Ich weiß jetzt aber nur nicht, ob sie jetzt YouTube-Videos schauen oder arbeiten. Die tippen oft so, nicht? Kann jetzt mitschreiben oder kann Mails beantworten sein. So nach dem Motto, ja, der Ceresa soll einmal reden bis 11.15 Uhr, dann machen wir eine Kaffeepause und dann sind wir irgendwie munter oder auch nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich denke mir, gut, ich brauche also LinkedIn. Mhm. Das ist eigentlich das Einzige, glaube ich, was jetzt in der B2B-Welt sinnvoll ist. Instagram, ich tue mir so schwer. Also ich habe Instagram schon als Account, aber mache dort nichts. Ich fühle irgendwie die rechtliche Beratung jetzt nicht Instagram-tauglich, weil wenn man mir jetzt beim Nachdenken zuschaut oder beim Spazierengehen da am Bischof-Faber-Platz, wenn ich da herumgehe und vor mir hin doziere, nicht? Mangels Mitarbeiter muss ich immer selbst Gespräche führen. Ist das also so wenig Instagram-tauglich? Facebook hat mir noch nie wirklich gefreut, also bleibe ich bei LinkedIn. Mhm. Ich mache also diese Unterlage, schaue auf mein LinkedIn-Profil, das habe ich jetzt auch seit über 10 Jahren. Mhm. Naja, denke ich mir, stolze Geschichte. Also der letzte Post war vor 8 Jahren. Die Anzahl meiner Kontakte, da habe ich 80. Naja, also ich glaube, ich hätte noch Luft nach oben. Weil was mache ich, wenn jetzt irgendeiner von denen, die da drinnen sitzen, vielleicht doch aufpassen und sagen, aha, der Männer Ceresa erklärt uns modernes Digitalmarketing auf LinkedIn. Ja. Dann schauen wir doch einmal und kommt drauf, also der letzte Post vor vielen Jahren, ein uraltes, grottenschlechtes Foto, irgendwie kein Profilbild und gar nichts dabei, aber 80 Kontakte hat er. Ja, also da ist irgendwann ein Hongkong dabei, das ist ein Herrenschneider, weil der fliegt dann nach Wien ein und den hat er halt auch reingenommen, nicht, damit er seine nicht benötigten Anzüge vielleicht schneiden lassen kann. Ja, ich will da jetzt nicht mehr ins Detail gehen, das wäre schon wieder indiskret. Also ich habe dann diesen Kontakt mich irgendwie entfolgt und ja, der langen Rede kurzer Sinn, ich mir gedacht, Mensch, da blamierst du die, das muss sich ändern. Mhm. Und habe also begonnen, mich damit zu befassen und halt YouTube-Videos angeschaut und den LinkedIn-Auftritt aufgebaut und irgendwie halt um mich gestrampelt, aus zwei Gründen. Erstens, damit ich es selber lerne, weil das selber lernen ist ja trotzdem etwas, was uns das Leben trägt, da kannst du mir nun erzählen, was du willst. Wenn ich selber lerne, verstehe ich also auch, dass plötzlich der Algorithmus, vor allem bei den Unternehmensprofilen, fast keine Ausspielungen mehr hat. Vielleicht bei den Videos, ja, dann gut. Also das Dick-Big-Video, aber gut, das ist eine andere Diskussion, das kann man vielleicht auch nicht ausspülen. Eine lange Rede, kurzer Sinn, also habe ich mich damit mehr befasst und denke mir, ja, da ist viel drinnen. Mhm. Aber die Frage ist, wo und wie? Dann sehe ich also, spielt dann natürlich über den Algorithmus wieder was rein, Kollegen aus Deutschland, die also hier juristische Dinge zum Besten geben, da schaue ich mir das an, denke mir, naja, würde ich das, wäre das authentisch ich? Nein, das wäre es nicht. Aha, also alle möglichen Themen, ja, meine Themen sind doch nicht so breitengängig, also meine Themen sind eigentlich unheimliche Schmalthemen, so Schmalspurthemen, dass ich eigentlich nur mehr den ADC-Mann habe, mit dem ich mich irgendwie austauschen kann und vielleicht den Kollegen noch in Innsbruck, mit dem ich mich total gut verstehe und dann machen wir halt unsere Urheberrechtsspäßchen, aber sonst nicht. Und dann komme ich drauf, also irgendwie, es funktioniert nicht wirklich. Und du hast mir jetzt erklärt, warum es auch nicht funktioniert, weil natürlich meine Strategie nicht nur suboptimal ist, sondern wahrscheinlich keine Strategie ist.
Wenn auch du deine Kanzlei effizienter, profitabler und zukunftssicher aufstellen willst, dann bist du bei Legal Concept genau richtig. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Rechtsbranche helfen wir dir, Prozesse zu optimieren und klare Strukturen zu schaffen, erfolgreiche Marketing- und Vertriebsstrategien umzusetzen und durch smartes Controlling wirtschaftlich auf Kurs zu bleiben. Egal ob Kleinkanzlei, mittelständische Einheit oder Kanzlei-Startup, wir wissen genau, worauf es ankommt und helfen dir, das volle Potenzial auszuschöpfen. Vereinbare dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, und da frage ich mich halt immer, ja, wo soll die Reise hingehen, nicht? Was soll man machen? Was kann man machen? Welche Ressourcen will man hineingeben? Und irgendwo bin ich natürlich mit meinem Latein am Ende. So geht's bei mir mit dem Kanal auch nicht mehr wirklich weiter. Ich kann das schon mal noch weiter pflegen und auch deine Videos immer teilen, weil die wirklich so toll sind.
Das ist super, das kann sein.
Aber es ist ja schön, nicht? Dann sehe ich also, hurra, ich hab's geteilt. Da denke ich mir, da schreibe ich noch einen Kommentar dazu, damit alle in meinem sozusagen meine Kontakte wissen, dass das wirklich gut ist, dann lese ich wieder irgendwo anders. Also das Teilen ohne Kommentar bringt dir mehr als mit Kommentar. Denke mir, oh Scheiße, das habe ich wieder falsch gemacht, weil ich mich halt wieder nicht auskenne. Also teile es ohne Kommentar oder vielleicht teile es einmal mit Kommentar und einmal ohne Kommentar. Vielleicht wäre das das Optimum. Das wollen ja alle wissen, dass ich ja so mit der Zeit zu gehen versuche und deine Podcasts da höre. Das sind ja wirklich sehr gut. Also muss man ja dazu sagen, es ist jetzt ja nicht irgendwie nur so dahergesprochen, sondern da lerne ich wirklich viel und denke mir, aha, ja, das könnte man machen und jenes. Und schon wieder habe ich so viele Probleme vor mir, nicht? Wie man das angeht. Ja, und da denke ich mir, also meine Paragraphen zum Urheberrecht sind ja geradezu easy gegenüber diesen Themen, die du uns da präsentierst.
Aber zusammenfassend, also was man schon auch dazu sagen muss, Social Media jetzt, weil wir jetzt gerade sehr viel nur über Social Media gesprochen haben, ist nicht das Allheilmittel für Mandantenakquise. Ja, also was ich auch immer ganz vielen Kanzleien, die dann zu mir kommen und sagen, ja, mach mal das halt, weil dann wird was weitergehen. Dann sage ich, boah, in der ganzen Strategie zu dem ganzen, zu dieser Pyramide Marketing ist Social Media ein kleiner, sehr anstrengender und anspruchsvoller Teil, aber eigentlich nur ein kleiner Teil. Und wenn das alles drumherum nicht passt, brauchten das eigentlich noch gar nicht angehen, das Thema. Weil einfach erklärt, ich sage immer mit Social Media, was will man damit erreichen? Man möchte ja Leute zu irgendwas bringen. Man will, dass sie einen Termin vereinbaren oder anrufen. Man generiert den Lead, wie es der Name schon sagt, den Lead woanders hin und im Regelfall auf die Website. So, und da haben wir schon mal die erste riesen Baustelle bei den meisten.
Entschuldigung bitte, wenn ich unterbrich. Du sprichst jetzt Fremdsprache. Einen Lead auf eine Website. Erklär das einmal am Juristen.
Wir wollen Menschen auf die Website bringen.
Ja, vielleicht sagst du noch einen Lead auf die Landingpage und der Anwalt sagt nur noch, wo soll die landen? Auf einer Landingpage.
Ja. Aber ganz, ganz einfach, wir wollen die Leute darüber bringen, auf die Website, weil dort können sie ja in Kontakt treten. Ich meine, sie können auch direkt auf Social Media in Kontakt treten, aber in der Regel ist es so, dass sich die Leute, bevor sie sich irgendwo einen Termin ausmachen, wollen sie sich die Website noch anschauen. Ja. Und im Endeffekt, wenn die Website dann eine komplette Katastrophe ist und man sich dort überhaupt nicht zurechtfindet oder die dann so unsympathisch ist und überhaupt nicht mit der Social Media Strategie und mit dem Social Media Content irgendwie zusammenpasst, dann wird es auch schwierig. Ja. Und deswegen sage ich, das ist halt, also so Social Media allein ist nicht das Allheilmittel und so, wie wir es gerade vorhin besprochen haben. Ich bin eine super Verfechterin von Social Media und Online-Marketing, aber wir müssen auch realistisch sein und daran denken, wenn wir eben jetzt aufs Land schauen, wir einen älteren Bevölkerungsdurchschnitt haben, ja. Man kann nicht davon ausgehen, dass in irgendeiner Ortschaft, wo die meisten Zielmandanten sozusagen 60, 70 plus sind, wenn es ums Testament verfassen geht, die werden auch nicht über Social Media jetzt daherkommen. Okay. Ja. Also das heißt, man muss sich das halt wirklich immer im konkreten Fall anschauen. Und also ich bin kein Fan davon, auch wenn es viele im ersten Moment glauben, dass ich einfach so eine Social Media Tante bin. Aber man muss sich das schon im konkreten Fall anschauen. Bei 90% der Kanzleien würde ich sagen, ist Social Media wirklich, wirklich eine super Sache, wo man viel machen kann. Aber es gibt doch auch Kanzleien, die in erster Linie auf eine andere Strategie zuerst setzen sollten. Also
ich muss widersprechen. Also ist Social Media Tante, sondern Social Media Koryphäe.
Oh, danke.
Ich spüre also irgendwie einen deiner Finger doch wieder in einer anderen Wunde, weil du sagst, naja, ich muss also einen Lead darüber generieren auf eine Landingpage, sprich auf die Website des Unternehmens. Gut, also das wird jeder verstehen, wenn er es einmal verstanden hat, also verbal verstanden hat, dann wie man das umsetzt. Dann sind wir beim nächsten Problem. Also eine Website. Jetzt, du weißt aus deiner Beratung, Kanzleien, es
ganz schlimm.
Man spricht immer im Kreis rum, bis also die Website allen gefällt und also am Quadrat wird dann ein Kreis, damit es jedem gefällt und es fehlt alles. Jetzt sage ich, naja, bei mir ist das kein Problem. Ich muss ja nur meine linke, meine rechte Gehirnhälfte irgendwie synchronisieren und mit deiner Hilfe und so weiter. Jetzt stehe ich natürlich auch wieder da. Also wenn ich jetzt sage Social Media, dann brauche ich also irgendwie eine gute Methode, Leads zu generieren. Das habe ich verstanden. Brauche eine Landingpage, wo sich der potenzielle Klient Das ist ja nächstes Thema. Was sind eigentlich meine Klienten als Zielgruppe? Das ist ja eine separate, auch wieder ein Problem. Dort irgendwie orientieren kann, dann einen Termin vereinbaren, also vielleicht überhaupt gleich schon einen digitalen, also ein digitales Buchungstool. Da kann er dann das buchen und dann kriegt man ihn rein und dann macht man einen Call und vielleicht sagt man 10 Minuten, eine Viertelstunde, um sich das anzuhören und dann versucht man daraus also auch irgendwie ein Beratungsmandat zu generieren.
Genau.
So, und dann gibt's also die schlauen YouTube-Apologeten, die dann sagen, ja, oder auch Google, da brauchst du dann Google-Ads zu schalten und dann rechnen sie dir vor, wie hoch dein Ads-Budget ist, damit du so und so viel Leads bekommst und daraus folgt wieder so und so viel Kontakte und daraus dann vielleicht so und so viel Mandate.
Das ist alternativ zu Social Media.
Eine riesige Kiste und ich kreise also um die einfachste Frage, Website.
Ja.
So, also Website, was soll die können, was soll die machen?
Die Website ganz kurz von der Logik her erklärt. Ich sage immer Social Media oder SEO. Also SEO ist Suchmaschinenoptimierung.
Schon wieder diese Fremdworte.
Ja, Google, ich weil du es angesprochen hast. Bleib einfach nur bei Social Media. Das ist ganz kalt und einfach betrachtet Marketing. Damit will ich Leute fischen.
Ja.
Ja. Auf der Website braucht man eine andere Funktion. Das ist natürlich... ist es auch ein Teil vom Marketing, aber im Endeffekt macht die was Psychologisches, die verkauft, das ist Vertrieb. Ab dem Zeitpunkt, wo du jemanden auf die Website gebracht hast, muss dort ein psychologischer Plan ablaufen und du musst deine Besucher auf der Website im Endeffekt im Unterbewusstsein genau dahin steuern, wo du sie hinhaben willst. Und das verpassen ganz, ganz viele Kanzleien, weil ganz viel wird drüber geschrieben, wie toll wir sind und 10.000 Sätzchen und alles ganz ausführlich. Und was man nicht alles macht, das interessiert niemanden, keiner liest das. Du brauchst im Endeffekt eine schnelle Abfolge, die das Gehirn auffassen kann und die dir sagt, klick da drauf, hier hast du 3 Vorteile, das ist der beste Anwalt, wo du hingehen kannst mit diesen Problemen. Du fühlst dich gerade so, dann ist das der beste Mann in dem Fall und jetzt klick da drauf und dein Problem ist gelöst. Das muss jetzt ganz, ganz einfach runtergebrochen im Gehirn ankommen. Mhm. Und dann passiert dieser Klick auch und um den geht's ja im Endeffekt. Das ist eigentlich ein Termin.
Du, ich glaube, ich habe ein Problem.
Ein weiteres. Na, aber das ist so.
Aber vielleicht sogar mehrere Probleme. Die muss ich aber analysieren. So schnell geht das ja bei mir nicht.
Na, das ist so heruntergebrochen, einfach erklärt, wie ich das, wie
Danke.
Ich das schildern
Das war
kann.
Jetzt wirklich für ein Landei aus Tirol durchaus nachvollziehbar. Das Thema ist folgendes. Als Jurist denkst du ja immer, es gibt das Rechtsgebiet A und B und C und dann denkt man, ja, vielleicht mache ich D auch noch und E und irgendwie versucht man immer die Tendenz zu zeigen, was man alles kann,
ja.
So ein bisschen aufzubudeln und eine gescheite Vita und einen Lebenslauf und alles so drauf zu geben. Gebe dir recht, funktioniert natürlich nicht, weil keiner interessiert, die ganze Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, interessiert ja eigentlich keinen, jetzt auf einer Website nachzulesen. Daher diese sozusagen angebotsorientierte Darstellung, was ich kann und was ich mache, ist ja idiotisch, gebe ich da völlig recht. Also ich muss irgendwie das aus der Nachfrage raus sehen.
Genau.
Idealerweise, so, jetzt muss ich aber wissen, ja, wer ist denn die Nachfrage? Und was sind
so muss man Analysen gescheiter
machen.
Man,
ja. Was sind denn nun die Menschen, die da kommen sollten?
Mhm.
Und da kommst du natürlich schon wieder in das nächste Problem hinein. Erstens, man hat als Juristin und als Jurist immer eine bestimmte Wortwahl, die ist nicht gerade massentauglich. Das einfach rüberzubringen ist noch schwieriger. Das aus der Sicht von potenziellen Klienten, wo man nicht einmal weiß, wer die potenziellen Klienten sind, ist dann fast das Ding der Unmöglichkeit. Und ich denke halt nicht, ich habe also eine Webseite und habe eine Webseite und irgendwie, es freut mich nicht und dann kriege ich ein Angebot von der Agentur, ein Angebot von jener Agentur und sie würden also nachschauen und das mir optimieren und so weiter. Und dann habe ich wieder ein Problem, weil dann werde ich wieder die treiben mich dann wieder vor sich her, dass sie sagen, das und das und das ist nicht gut und das könnte man optimieren. Ich weiß auch, dass man das alles optimiert, ob man damit jetzt irgendwie besonders zusätzliche Mandanten gewinnt oder Umsatz macht, müsste sich herausstellen. So, dann stehe ich also da und denke mir, gut, was mache ich jetzt? Meine Website. Also irgendwie freut mich das mit den Fotos nicht. Ich bin eigentlich keiner, der fotografiert werden will und das habe ich noch nie so gehabt. Es gibt ja keine Fotos von mir. Und da schaut meine Frau auf mein LinkedIn, sage ich, schau, was ich da gemacht habe und diesen Inhalt und jenen Inhalt. Sie stammt also aus dem HR-Bereich, ein größeres Unternehmen. Schaut so mit einem halben Auge links rüber, sagt, dein Foto ist scheiße. Sag ich, ja, da hast du ja recht, aber, und habe also versucht, mit plausiblen Argumenten darzulegen, warum jetzt die Inhalte, die ich da präsentiere, ja doch toll sind, sagt sie aber, dein Foto ist scheiße. So, dann hat es ein halbes Jahr gedauert, sagt sie, schau, da gibt's eine Fotografin, die macht das, die kann das. Schau, die ist im 18. Bezirk, Wirlfoto, ja. Unheimlich eine nette Frau, ich habe die gegoogelt. Also total toll, kommt irgendwo.
Aha, du hast der Empfehlung allein auch nicht vertraut, du hast gegoogelt.
Ich google immer.
Na, ja, bitte.
Ich habe auch gegoogelt. Da ist ja klar, wenn ich mir denke, aha, Sarah Sama, wer ist das, was macht die? Oh, interessant, da lerne ich ja noch was. Und jetzt gehe ich raus und habe statt einem Problem beim Reingehen, habe ich 10 Probleme. Aber sie könnten mir bei den 10 Problemen lösen, zu helfen, diese zu lösen. So, also ich google die und denke mir, ah, die gefällt mir. Also gefällt mir im Sinne von, ihre Bildersprache gefällt mir. Ich schreibe ihr, kriege einmal keine Antwort, dann kriege ich Antwort, sage, ja, also ich bräuchte irgendwie das und jenes, und dann habe ich mir schon gedacht, naja, da muss jetzt eine Fotorechte und alles und hin und her, so wie man das Jurist ist. Denke mir, scheiße, das wäre irgendwie auch nichts, weil die ist ja gleich verschreckt, wenn ich sage, ich brauche dann alle Nutzungsrechte und ich brauche dieses und jenes, denke mir, na, aber das, also alles, diese Mail wieder völlig einkondensiert auf, ich hätte mir gerne, bitte, könnte man ein Fotoshooting machen. Sie schreibt mir zurück, ja, sie schickt mir das Angebot, und hat mir so einen kurzen Folder geschickt und da steht dann drinnen zum Schluss, also Preise, die waren also wirklich sowas von günstig, wo ich mir gedacht habe, das ist ja schon peinlich, wenn ich die beauftrage, also im Vergleich zu diesen hochpreisigen Fotografen, die, wenn sie Business-Foto hören, gleich mal ein Null hinten
bauen, ja, ja.
Vor allem bei Anwälten vielleicht noch eine zweite Null, weil die haben mir zu viel gehört. Jedenfalls denke ich mir, die ist super, die ist toll. Und dann hat mich deren Slogan so fasziniert. Ich zeige sie, wie sie wirklich sind. Denke mir, das ist eine Challenge. Wenn die mir zeigt, wie ich wirklich bin, dann gehen wir ohne aus dem Shooting, ohne Foto raus, weil ich will ja nicht fotografiert werden. Sie sagt, nein, ich komme an dem Tag, kommt rein, und ich sage zu meiner Frau, du bitte komm mit, weil ich und Fotos, das wird nichts. Das geht nicht. Es gibt kein vernünftiges Foto von mir, weil ich ja nicht fotografiert werden will. Die kommt herein, baut das Equipment auf, so wie du da jetzt, ja.
Baut das, ich wollte gerade sagen, hier lass du dich sogar filmen.
Ja,
ich
lass mich hier sogar filmen. Oh Gott im Himmel, das habe ich jetzt wieder ganz vergessen, weil du hast mich irgendwie abgelenkt. Also jedenfalls, die kommt herein, baut also auch ihr Equipment auf, sagt, du, so sagt sie, ist es dir recht, wenn wir du sagen, es wäre irgendwie einfacher? Naja, denke ich mir, naja, sagen wir halt du, auch gut, ja. Wir sind ja auch bei du, nicht? Ja. Kein Problem, nicht? Fängt sie an und sagt, na, komm dahin, dorthin, und ich habe also noch verschiedene Dinge mitgebracht, also verschiedene Bekleidung, ja. Und dieses und jenes. Und die hat das irgendwie so gut gemacht, dass ich mir gedacht habe, wow, das ist ja gar nicht so schwer. So, und habe dann also versucht, in mein LinkedIn-Profil einzubinden und dann habe ich das da und dort eingebunden und ist vielleicht auch nicht optimal, aber ich habe wieder was dazugelernt. Und sagt dann zu meiner Frau, schau, Fotos, sagt sie. Ja, habe ich da immer gleich gesagt. Sag ich, was? Du hast gesagt, ich brauche keine Fotos. Also dieser Scherz ist nicht gut angekommen. Und ich bin also heute noch dankbar, dass sie nach langem, beharrlichem Zuhören, die hat auch eine Strategie, wie sie mich zu bringt. Also ich bin draufgekommen, es gibt Frauen, so wie dich und meine Frau und diese zwei in den Verlagen und mit bei der Anwaltsakademie, die immer irgendwo dorthin bringen, wo ihr eigentlich zuerst gar nicht hin wollt. So, und jetzt habe ich also diese Fotos geschichten, nicht? Und denk mal so, und jetzt habe ich plötzlich was für die Website. Dann baue ich das oder lasse ich das einbauen. Ich mache also nicht meine eigene Website. Jetzt passt natürlich der ganze Text irgendwie nicht mehr. Nicht?
Das ist alles Text. Das ist ärgerlich.
Also das Impressum, das passt. Da hat sie nichts gegeben.
Aber sonst
passt nichts. Dann haben wir gedacht, na, was mache ich jetzt damit wieder? Also irgendwie muss ich das ändern. Ne? Und dann habe ich also bei einem neuen Assistenten befragt. Ne? Ich habe jetzt ja einen Konzipienten. Das habe ich da ja bisher verschwiegen.
Ja, doch.
Ja.
Aha.
Ja.
Also, dann stimmt das ja
alles. Nein, das ist ja alles Lug und Trug. Also ich habe einen Konzipienten, wobei jetzt, darf man das sagen, jetzt nicht weiß, ob männlich, weiblich oder divers, das ist ChatGPT. Warum? Also irgendwann mein Jüngster sagt, naja, das und jenes, und ich habe mir irgendwie gedacht, naja, ich falle ja irgendwie aus der Zeit, ich muss also ChatGPT. Habe also ChatGPT einmal irgendwann begonnen. Dann haben wir gedacht, also irgendwie geht das auch nicht gescheit, weil man bekommt ja rasch eine Antwort, die irgendwie auch nicht, die also überzeugend klingt, aber nicht wirklich das ist, was sie sein sollte. Dann habe ich mir also wieder YouTube-Videos angeschaut und wieder YouTube-Kanäle abonniert, damit ich wieder sehe, wie soll man mit ChatGPT umgehen. Dann habe ich also das gebührenpflichtige Modell genommen.
Ja.
So, und seither bin ich ein anderer Jurist, weil ich setze mich hin vor das Kastl Und habe also gelernt, man muss da Persona eingeben und was man braucht und so weiter. Und ich lerne ja immer dazu. Ich sagte ja, das Leben
weil
ist ja so
mal
spannend.
Weil du selber machst.
Also, eigentlich, ich habe erst die Hälfte meines Lebens hinter mir, wenn man es ist großzügig gerechnet. Und komme also drauf, mit diesem und jenem funktioniert es besser. So, jetzt sitze ich da und denke mir, wie ist es, wenn ich eigentlich dieses ChatGPT, da muss man wieder unterscheiden, welches Modell, das ist ja nicht so trivial, einfach, wie eine Konzipientin behandeln wird. Also höflich, ich hätte
ja
folgende Frage und jetzt war ich natürlich im Wiegelwoggel, soll ich sie oder du schreiben? Das ist eine schwierige Geschichte, weil ich würde eine Konzipientin nicht per du ansprechen. Es sollte ihm eine gewisse Formalität geben, glaube ich. Aber vielleicht falle ich da auch aus der Zeit, weil ja möglich. Also ich habe ChatGPT geduzt, habe immer sie zurückgekriegt, habe mir gedacht, okay, das mag dieses Ding dann doch nicht. Aber ich bin standhaft geblieben und habe also immer du.
Ja.
Also ich habe folgende Aufgabe für dich, ich brauche bitte und habe dann... also.
Aber ein kleiner Tipp, du kannst doch einfach sagen, können wir bitte ab jetzt per du sein, dann merkt es sich.
Na, soweit hat mein Gedächtnis oder meine Analysefähigkeit nicht gereicht. Ich habe also da in dem Account-Daten habe ich also angegeben, Anwalt, Rechtsanwalt Wien, und dachte, oh Scheiße, das ist schon wieder so offensichtlich. Ja, Wiki geht ja auch wieder nicht. Aber gut, mache ich, springe da drüber und sage also, du, ich habe folgende Aufgabe für dich, ich muss jetzt dieses und jenes machen. Also ich brauche jetzt deine Unterstützung. Das sollte eigentlich dieses und jenes Problem sein, aber bevor du anfängst, stell du mir bitte 5 oder 10 Fragen, die ich dir beantworte, damit du gut meine Aufgabe abarbeiten kannst. Das funktioniert hervorragend. Ich krieg Fragen, die man so entweder nicht überlegt hätte oder nicht gestört hätte, oder die zeigen, welches quasi Hintergrundwissen man bei Fragestellungen hatte, dieses System natürlich nicht haben kann, weil es ja keinen Realitätsbezug hat.
Ja.
So, dann kriege ich also alles Mögliche heraus und das fasziniert mich so, dass ich mir denke, eigentlich, wenn man sich da wirklich hinein vertieft, das ist eine neue Dimension. Und zwar in dieser auch durchaus juristisch-intellektuellen Auseinandersetzung. Ich erwarte nichts von dem System, aber ich mache dann immer in kleine Etappen und mit mehrfacher Überprüfungsschleife und hast du noch Vorschläge für mich und kannst du das noch überlegen und kannst du noch einen Feinschliff drüber machen. Und so mache ich mittlerweile einige Memos und auch Schriftsätze. Ja? Also ich glaube, das darf man gar nicht sagen, ne? Der Anwalt, der Schriftsätze mit ChatGPT macht.
Also ich finde es eher nicht gut, wenn jemand sagt, dass er ChatGPT noch nicht für Schriftsätze und Co. verwendet.
Naja, es ist so.
Natürlich muss man alles überprüfen, aber es ist einfach nicht zeitgemäß.
Naja, dann kann ich es selber machen, wenn ich alles überprüfe, lautet das Gegenargument.
Naja.
Na, aber um es wieder auf einen ernsten Kern zu bringen, ich lerne wahnsinnig viel dazu, nämlich es ist unheimlich anstrengend, es geht unheimlich rasch durch diese schmalen Chatfenster, muss man sehr aufpassen, dazwischen wieder mal irgendwas rüberkopieren, schauen, es klingt plausibel, ist es wirklich plausibel, 2-3 Mal hinterfragen, vielleicht einmal das Modell wechseln, vielleicht einmal mit Deep Search arbeiten und so weiter und so fort. Damit man überhaupt da drauf kommt, braucht man wieder ein Input, was man mit dem Ding machen könnte und wie es sinnvoll ist. Ja, und dann habe ich irgendwie das Gefühl, es gibt so viele juristische Fragen, wo ich, wenn ich die traditionelle juristische Recherche mache, eigentlich nichts finde. Das heißt, wenn du jetzt zu mir sagst, hey, ich bräuchte einen Vertrag über so einen Podcast, was muss ich da reinschreiben? Wenn ich da, ich weiß nicht, irgendwie herum recherchiere, und zwar auch bei den juristischen Datenbanken, ist egal, ob ich jetzt bei Manz RDB recherchiere oder in Lexis AI Plus, da gibt's nichts dazu, weil das ist nicht judiziert, da gibt's keine Publikationen, nichts dazu. Ja, und dann stehe ich da und im Rest finde ich sowieso nichts. So, aber wenn ich mit dem ChatGPT quasi sage, so, ich habe das und diese Anforderung, gib mir einmal einfach ein Grundgerüst und dann sage, naja, interessant, wie verstehst du das und wie würdest du das? Und dann gibt er mir Antworten über Antworten und sage, na, das brauche ich nicht und jenes brauche ich schon. Und in mehreren Schleifen, die unheimlich juristisch herausfordernd sind, finde ich dann ein Ergebnis. Und sagt dann, und jetzt überarbeite alles noch einmal. Und wenn ich ganz lustig bin, am nächsten Tag mache ich einen neuen Chat auf und schreibe, du, ich habe von einer anderen KI was bekommen, überarbeite das.
Ja.
Und dann ist er ganz kritisch mit sich selbst, weil er ja nicht weiß, wenn es ein neuer Chat ist, dass er das selber schon mal gemacht hat. Ja, und das sind alles so Dinge, wo ich sage, ja, das macht Sinn. So, und warum bringe ich wieder den großen Exkurs? Entschuldigung,
ich weiß immer ab, weil... Ich war jetzt gespannt, ob da nochmal, ob wir da nochmal wieder zurückkommen.
So, und jedenfalls ChatGPT verwende ich also auch, weil ich schreibe, du, ich brauche jetzt also bitte für diese Website andere Texte. Ja. Ich habe dann also diese Texte auf der Website doch 2-3 Mal überarbeitet, weil man braucht, glaube ich, viel Erfahrung und natürlich habe ich die auch nicht. Was will ich von der KI, dem ChatGPT,
genau,
wirklich?
Es.
Weil ich ja trotzdem mich nicht in die, sozusagen, in das Verständnis dieser Zielgruppen so wirklich hineinversetzen kann. Weil ich bin halt leider einfach ein Jurist, sorry.
Ja, weil man, also ChatGPT kann das super lösen, aber man muss ja eben wissen, welche Aufgabe man dem geben muss. Ja,
genau. Diesem also Es geben muss. Ja, ja, genau. Welche Aufgabe muss ich diesem Es geben?
Genau.
Nicht? Und natürlich in mehreren Überarbeitungsschleifen kommt man dann zu einem Ergebnis, wo ich sage, ja, das macht Sinn. Aber man stößt da trotzdem, glaube ich, an Grenzen.
Ja, auf jeden Fall.
Also nicht nur, dass das Modell Grenzen hat, sondern die Grenzen sind schlichtweg darin, die Grenzen meiner Welt, die Grenzen meiner Sprache.
Ja, aber es gibt selbst, also wenn ich eines gelernt habe in den letzten Jahren, Marketing, dann gibt es ja auch unter Marketingfachleuten unterschiedliche Auffassungen von Webseiten. Okay. Ne? Also das heißt, manche sind halt, die gehen auf stilistischen Schreibstil und was weiß ich was und haben und können sich da wirklich künstlerisch verausgaben auf einer Website. Ich bin einfach umsatzgetrieben. Ich sag, für was machen wir das ganze Theater? Wir wollen Abschlüsse, wir wollen Geld.
Wow, also du nimmst mir gerade ein Problem. Ich habe mir schon gedacht,
das ist aber, das ist das einzige Ziel hinter dem Ganzen. Also man kann so viel Trara rundherum machen am Ende des Tages. Was will man damit erreichen? Man will mehr Geld haben. Man will mehr Umsatz haben, ja. Warum positioniere ich mich? Weil ich Mandanten haben will, die mich zahlen sollen.
Ja.
Und,
hätte ich was Gescheites gelernt, wäre ich nicht auch alt geworden.
Nein, aber deswegen kann man da auch super mit ChatGPT arbeiten, aber eben man muss ChatGPT auch sagen, in welcher Art und Weise es dann arbeiten soll und eben nicht einfach nur wieder neue, schönere, formulierte Texte und so weiter zu generieren, sondern eben so eine Verkaufspsychologie zum Beispiel auf der Website zu etablieren.
Naja, du sagst jetzt gerade so was ganz Wichtiges, ganz gelassen ausgesprochen. Nicht? Verkaufspsychologie, da kenne ich mich natürlich wirklich nicht aus. Also ich bin auch ein Anwalt, der zugibt, wo er sich nicht auskennt. Du sagst künstlerisch dort austoben. Ne? Also Stichwort Urheberrecht. Aha, also Urheberrecht mache ich. Warum, weiß eigentlich auch keiner so genau, aber ich mache es halt. Ich bin da ein bisschen auch positioniert und ich publiziere dazu. Es ist ein schönes Fach, unheimlich komplex. Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie monetarisiert man das Urheberrecht? Ja? Was ist also die Zielgruppe? Denn wenn ich jetzt auf die Website schreibe, ich mache Urheberrecht, dann ist das einmal ein schöner Begriff, aber wer versteht denn, was versteht jemand drunter und so weiter. Also brauche ich ja irgendwo, wie du zuerst gesprochen hast und angesprochen hast, eine Zielgruppenanalyse.
Genau.
Jetzt sitze ich da, auch schon mit ein paar Jahren Erfahrung, und sage so, Urheberrecht braucht heute jeder.
Ja.
Gut, also jeder als Zielgruppe ist schwierig zu durchdringen, geht also gar nicht. Warum braucht jeder Urheberrecht? Jeder ist als Creator tätig, jeder postet, jeder macht Videos oder Podcasts oder jeder hat ein Unternehmen und präsentiert dort was oder publiziert oder. Also ohne Urheberrecht kommst du heute überhaupt nicht mehr zurande. Aber nicht jeder, der Urheberrecht hat, braucht oder auch Urheberrecht verletzt, braucht eine Rechtsberatung. Kann also schon viel wegstreichen. Dann fokussiere ich das runter. Es gibt also so die typischen...
Einspruch.
Okay, Einspruch stattgegeben, Frage zurückgezogen.
Oft hat man die Aufgabe als Unternehmer, den Leuten erst ihr Need zu erklären.
Mach schon wieder diese Fremdworte.
Natürlich gibt es ganz viele Leute, die gar nicht wissen, dass sie dich brauchen, aber dann ist es deine Aufgabe, ihnen zu sagen, dass sie dich brauchen, weil sie mit deiner Hilfe viel Prävention betreiben können oder irgendwas vorwegnehmen können, irgendwelche Probleme im Vorhinein schon beseitigen können. Wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen, dann ist es im Endeffekt ein Bildungsauftrag von dir als Fachexperten, den Leuten das zu sagen.
Oje, jetzt bin ich schon ein Fachexperte mit Bildungsauftrag. Überfordert?
Ja, das ist ja genau dasselbe, was ich mache.
Ja, du kannst es ja, ja zum
Ja, aber kein Anwalt sagt jetzt so, ja, ich brauche Marketing. Ja. Und trotzdem hört sich jeder den Blödsinn da
Methoden.
An.
Du hast deine geheimen ja, genau. Methoden und aber ich habe keine geheimen Methoden.
Ja, aber ja? Das ist meine Methode. Meine Aufgabe ist es, euch zu erklären, dass ihr es braucht.
Ja, ich habe das schon verstanden, aber da bin ich wieder mein Problem. Nein, aber kommen wir mal
aber da ist wirklich ja? Bei der Zielgruppe. Also ja. Okay. Das ist schon mal...
Also Zielgruppe. Ja. Ne? Ja. Bin ich anschlussfähig, ich brauche eine Zielgruppe.
Mhm.
Denke ich also mal nach, ohne ChatGPT, weil ich glaube, das ist nicht so ganz ideal für diese Zielgruppenanalyse. Also es gibt so richtige Creators, die also so die traditionelle Creative Industries sind.
Mhm.
Da gibt es Musiker, haben nie ein Geld, kannst als Gruppe vergessen, also als Zielgruppe eigentlich vergessen. Dann gibt's alle, die also in der bildenden Kunst tätig sind. Da gibt es noch ganz tolle Kapazunder, aber gibt es wenige und die brauchen dann vielleicht auch irgendwie einen Freund aus dem näheren Umfeld, der Urheberrecht kann.
Mhm.
Gut, dann habe ich die Designer, Möbeldesigner und so weiter. Mhm. Da bin ich ein bisschen drinnen in dem Berufsverband. Das weiß auch jeder, das ist kein Geheimnis. Mhm. Ja, und Berater oder so. Naja, wie soll ich sagen? Das ist halt eine Gruppe, die hat ab und an Fragen, meistens wieder weniger und irgendwie so. Je wirtschaftlich schwächer eine bestimmte Zielgruppe ist, umso weniger investiert sie in juristische Beratung. Ja. Es sei denn, es brennt, weil irgendein Klag da liegt oder sowas, ja. Dann natürlich muss man.
Hm.
Naja, gehen wir weiter. Also es gibt Agenturen, die haben auch immer mit kreativen Content zu tun, egal ob Audio-Content, Video-Content, Bild-Content oder auch geschriebenem Content. Naja, wie ist denn da meine Erfahrung? Es ist ja Agenturen sind meistens kleine Agenturen. Sie sind sehr kreativ und sehr tätig. Und wenn da eine Agentur kommt und sagt, ja, sie bräuchte zum Beispiel allgemeine Geschäftsbedingungen, weil die sagen, pass auf, spar dir das Geld für mich, sondern nimm die von deiner Wirtschaftskammer, die sind eh bestmöglich, besser kann ich es auch nicht.
Mhm.
So, das heißt also auch diese kleinen Agenturen hätten eine Need, wie jetzt gelernt haben, eine Need, aber ob sie den jetzt wirklich umsetzen wollen und finanzieren wollen, ob davor nicht irgendwie eine existenzielle Krise kommt, wage ich fast zu bezweifeln.
Da muss ich jetzt aber auch ganz kurz einhaken. Ich meine, das ist ja voll nett von dir, dass du sagst, nehmt einfach die AGBs von der WKO, aber dann machst du ja, dann bist du ein schlechter Verkäufer.
Nein, weißt du, nein.
Wieso machst du das?
Nein, das soll heißen, ja, du hast recht. Warum ich ein schlechter Verkäufer bin? Mir ist der Mandant wichtig. Und der Mandant ist mir so wichtig, dass ich ihm versuche, eine bestmögliche Lösung zu geben, die nicht notwendigerweise in meiner Beratung bestehen muss.
Aber das heißt, er ist schon Mandant nur für in anderen Sachen?
Nein. Ich bin irgendwie ein ehrlicher Mensch. Deswegen habe ich auch meinen Umsatzdeckel, glaube ich, erreicht. Nicht? Ich versuche dem jetzt nicht irgendwas...
Anzudrehen,
nein, so sagt man sowieso.
Ja, aber das ist jetzt ein komischer Glaubenssatz, weil ich bin der festen Überzeugung, dass du bessere AGBs aufstellst als die Basisstandardvorlage auf der WKO-Website.
Danke, das ehrt dich sehr. Ich bin so ehrlich und gebe dir darauf folgende Antwort. Ich bekomme also den Auftrag, gehe auf die WKO-Website, kopiere diese AGB rüber, denke mir, was braucht er nicht? Irgendwie, was da drinnen steht, hat alles Hand und Fuß. Es ist eine Absicherung. Es ist der ganze Geschäftsworkflow irgendwie sehr gut abgebildet.
Mhm.
Das findest du so nicht. Wie viel juristische Besserwisserei kann ich da noch hineinbringen, um das Bedürfnis des Mandanten nach rechtlicher Absicherung zu befriedigen? Ich finde fast nichts. Das sind diese wirtschaftlich gesprochen dieses Thema des abnehmenden Grenznutzens.
Mhm.
Ich kann ihm jetzt in den AGBs bei jedem Relativsatz von einer die auf eine welche umbessern, ausbessern, kann dann irgendein Honorar zuerst vereinbaren oder dann verrechnen und sagen, weißt du, jetzt ist es juristisch viel präziser. Er wird mir's glauben oder auch nicht.
Mhm.
Aber ich bin ja kein Wunderheiler, dass ich Hand auflege und sage, und deswegen ist es juristisch besser, nur weil meiner Ceresa das geschrieben hat. Und es gibt einige solche Situationen, wo ich sagen muss, auch bei diesen Fotostreitigkeiten, wo ich sagen muss, schau, akzeptier das, ich kann da jetzt eine juristische Diplomarbeit dazu schreiben, kostet dieses und jenes und am Ende des Tages verdienen ihr Geld. Du bist aber nicht besser dran in der Problemlösung. Das Problem ist zwar irgendwie gelöst, aber diese Fotogeschichte bekomme trotzdem das Geld. Mhm. Also ich kann es mit meinem eigenen Werten nicht vereinbaren, am Klienten zu sagen, ich mache jetzt für dich ein juristisches Kunststück, von dem ich überzeugt bin, dass ich es eh nicht zusammenbringe, weil es nicht machbar ist, ihm noch irgendwie sozusagen das Wunder zu versprechen, was ich alles machen könnte und noch 100 Spezifikationen und noch Details und dann ein Geld verlangen, wo ich doch, wenn ich mir in den Spiegel schaue, sagen muss, die Geschichte ist möglichst rasch runterzubringen. Und dann erkläre ich dem Mandanten nämlich Folgendes. Sage ich, schau oder schauen Sie, bin ja doch meistens dann mit den nicht Bekannten bei Sie, sage ich genau das, was ich dir jetzt sage. Mhm. Das ist so und so. Ich habe mir das angeschaut. Wir haben keine Chance. Ich kann jetzt versuchen, dieses und jenes zu machen. Mhm. Das kostet es, aber ich empfehle dringend, zahlen Sie das, unterschreiben Sie das und eine Ruhe ist, weil Sie haben einen Seelenfrieden dann damit und haben es abgeschlossen. Ja. Während wann immer ich jetzt Ihnen noch sage, und das probieren wir und jenes, dann wird immer noch einmal die Hoffnung kommen, es könnte und wäre. Und das ist
aber das sehe ich als Vertriebsmensch. Jetzt ein Unterschied zwischen, ich bin in irgendeinem Verfahren und ich bin ahnungsloser Mandant und böser Anwalt, der mit mir Geld verdienen will, verkauft mir noch 40.000 Einsprüche oder was weiß ich was. Mhm. Und einen, der ehrlich sagt, hey, das sind die realistischen Chancen, das sind die Perspektiven. Das finde ich auch vorbildlich und das soll so sein. Aber wenn es darum geht, dass Agentur herkommt und sagt, ich will AGBs haben, dann ist es ja trotzdem eine Serviceleistung und selbst wenn du nur irgendwie noch was genauer ausschmückst an diesen Basis-WKO-Vorlagen, wirst du ja trotzdem nochmal allein im Gespräch genauer auf einzelne Themen eingehen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wird der Newsletter verwendet oder wie funktioniert das im Hintergrund? Habt ihr ein Automatisierungstool und bla bla bla. Das heißt, in dem Fall, ich spreche das jetzt nur so genau an, weil ich das so oft sehe bei Anwälten, dass sie ihre Leistung dann runterspielen. Ich so, nein, so jemand kommt zu dir und ist kaufwillig. Verkauf ihn was. Der will was haben. Der will deinen Stempel drauf und wenn jemand zum Anwalt geht, dann will er ja auch der kauft sich auch das Gefühl. Ich habe ein halbes Jurastudium hinter mir. Ich bin super gut mit Verträgen. Ich kann das alles sehr gut schreiben. Ich habe über 10 Jahre in der Branche gearbeitet. Ich mache mir sehr, sehr viel selber, ja. Aber trotzdem, manchmal kaufe ich mir die Sicherheit. Da sage ich so, bitte, da, mach das. Und wenn du das sagst, dann bist du schuld. Das ist ja auch die Haftungssache. Die kauft man, deswegen ist euer Stundensatz ja unter Anführungszeichen verhältnismäßig relativ hoch, weil man sich ja auch diese Haftung kauft.
Okay.
Also da finde ich, dass dieses Mindset, das haben so viele und das muss man wirklich unterscheiden von dem, wo du jetzt gesagt hast, hey, ehrliche Perspektive in irgendeinem Verfahren oder so, da bitte ehrlich sein, ja. Aber bei solchen Sachen, mit AGBs erstellen oder wie auch immer, verkaufen, einfach wirklich verkaufen.
Naja, das kann ich jetzt nachvollziehen, ist ein toller Tipp, also ich lerne ja bei deinen Podcasts immer dazu, auch dann, wenn ich selber da sitze. Jetzt denke ich einmal laut. Also, jetzt kommt die Agentur und sagt AGB.
Ja.
Jetzt ist grundsätzlich so, ich muss schauen, dass die Kosten im Rahmen bleiben. Ich bin ja keine Großkanzlei, dass ich sage, unter 4.000 Euro Kostenvorschuss spreche gar nicht. Das sind ja alles Dimensionen, die sich eine Agentur nicht leisten kann und die also auch ich nicht verrechnen würde. Also gut, ich brauche eine Leistung, ich brauche eine effiziente Leistung. Mhm. So, was mache ich? Ich gehe also auf die WKO-Seiten, nehme die WKO-AGBs, weil die halt da sind. So, jetzt muss ich eigentlich dem Mandanten sagen, jetzt pass auf, um es kostengünstig und einfach zu machen, ich nehme die Standard-AGBs der WKO, die sind eh mehr oder weniger wasserdicht. Wir gehen das Ganze durch, was jetzt relevant ist für dich da in dem Setting und überlegen wir dann einiges und dann werden wir das entsprechend adaptieren. Ich glaube, der Weg wäre eigentlich, wenn ich ihn dir so beschreibe, wohl ein sinnvoller. Warum? Weil wenn ich nur die AGBs nehme und dem Mandanten das nicht sage und er dann irgendwann einmal die AGBs abgleicht mit der WKO und dann draufkommt, der verrechnet mir so und so für 100 Euro dafür, dass er mir die Standard-AGBs gratis von der WKO bekommt, na das ist aber schon ein Gauner.
Nein, das ist, also das genau, und das ist die, du bist trotzdem noch ehrlich und verkaufst aber. Und da kannst du jetzt noch den wichtigen Punkt geistige Brandstiftung reinsetzen im Vertrieb. Nämlich du sagst nicht nur, wir gehen das jetzt von der WKO durch und arbeiten das durch, ja, sondern Achtung, wir können das als Basis nehmen, aber da muss man schon auf Punkt A, B, C aufpassen, weil bei dir im konkreten Fall oder bei euch ist es da und da ein bisschen anders, das sehe ich eine Schwierigkeit. Und mit der Aussage hast du so eine geistige Brandstiftung bei deinem Mandanten gemacht, dass du dich wieder sehr, sehr wichtig gemacht hast. Weil der weiß, ah ja, derjenige, deswegen habe ich ihn angerufen, das ist der Anwalt, der ist Profi auf dem Gebiet. Und genau deswegen, dann ist es auch völlig okay, dass du eigentlich diese WKO-Vorlage nimmst. Dann hast du es ehrlich gesagt, du warst ehrlich. Es wird voll hingenommen und akzeptiert. Und trotzdem will man dir das noch abkaufen.
Wow, ich lerne also minütlich bei dir dazu. Ja, das ist toll. Das muss ich mal überlegen, das Ganze. Natürlich kommt dann wieder der Urheberrechtler, der sagt, sind vielleicht die AGBs mit urheberrechtlich geschützt, kann man ohne dann die bearbeiten oder nicht. Also,
gut, das beantwortet. Ich diskutiere ich jetzt nicht.
Also, man ist ja da doch immer wieder,
aber
jetzt unabhängig von
diesen nimmst die WKO-AGBs und lässt sie durch ChatGPT laufen und sagst, pass mir das bitte in meinen Worten an. Schreib das ein bisschen um, hast du neue AGBs.
Da muss ich erst mal überprüfen, ob juristisch das drinnen steht.
Genau, und dann hast du brauchen. Schon. Mit, genau. Ja, aber dann hast du die eigene Standardvorlagen gemacht und von dir aus kannst du arbeiten. Aber da, das ist einfach nur, das höre ich so oft raus, dass ich gerade im Verhältnis die kleineren Kanzleien oder Einzelkämpfer im Verhältnis zur Großkanzlei total klein machen und sich verweigern, etwas zu verkaufen. Geschäft verweigern. Die Großkanzlei, genauso wie du sagst, kommt her und sagt so, bevor du mir nicht einen Fünfer hingelegt hast, rede nicht einmal mit dir. Und das meinst du, das ist katastrophal.
Genau. Und bei der Großkanzlei hat die Person, die das quasi beantwortet...
Macht die Konzipientin, die seit 2 Monaten da ist.
Genau. Und die Konzipientin, wenn man dann die Rückfrage kommt, kann sagen, sorry, ich komme nicht aus, der Chef hat gesagt das.
Genau.
Ja, und damit habe ich ein System undurchdringlich für Mandanten.
Genau.
Es gibt Spülregeln und
keiner kommt raus. Ja, aber ich zahle viel mehr und deswegen müssen die kleineren...
Deswegen ist es auch mehr wert. Wenn man mehr zahlt, ist es mehr wert. Genau.
Und das ist eben ein super Verkaufspunkt und Argument, wo man sich als kleinere Kanzlei nicht verwehren sollte gegen den Verkauf.
Also ich muss alles wieder irgendwie ändern.
Aber ich schlage vor, wir besprechen das einfach noch bei einem guten Abend. Weil ich glaube, sonst zieht sich das hier in die unendliche Länge. Und wenn die Zuhörer mehr wissen wollen, was wir dann noch geheim weitersprechen, dann können sie sich ja melden. Oder vielleicht kann ich dich überreden, dass du zum nächsten Event kommst.
Ja,
und dann,
das wäre vielleicht schon.
Und dann können wir alle weiter diskutieren.
Prima, machen wir.
Danke für deine Zeit und für diesen ehrlichen, tollen Austausch. Hat richtig Spaß gemacht.
Nein, gerne, danke.
Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr Wunden gekratzt und was.
Die heilen alle zu, ja. Gute Wundheilung. Das war's.
Ciao. Alles klar. Dankeschön.
Gerne.
Baba.
Ciao.
Wie immer hoffe ich, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, sei bitte so lieb und lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Bitte lass mich auch an deinen Gedanken teilhaben und teile mir gern dein Feedback einfach auf Social Media mit. Schreib mir oder Legal Concept einfach auf Instagram oder auf LinkedIn. Ich freue mich wirklich über jedes Feedback und vor allem über Vorschläge für weitere Themen, die wir im Podcast näher beleuchten können. Falls du mir und dem Podcast noch nicht folgst, mach das bitte gerne auch und melde dich gerne auch für unseren Lawpreneur Community Newsletter an, damit du keine Events und spannenden Neuigkeiten mehr verpasst. Alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann du den Podcast hörst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.